Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schon 1865 träumte Jules Verne von jener Mission, und seit den frühen 1950er Jahren schrieb Werner von Braun über diese Mission: Es ist möglich, wir können es schaffen. John F. Kennedy machte dann 1961 ernst. Er gab den Startschuss. 25 Milliarden Dollar wurden bereitgestellt. Es waren unglaubliche Schwierigkeiten zu bewältigen. Die Astronauten Armstrong, Aldrin, Collins bereiteten sich jahrelang vor, und als dann die Apollo-Raumkapsel von der Erde abhob, da wusste man nicht, kommt sie wieder heil zurück. Und dann war es der 21. Juli 1969, 3.56 Uhr mitteleuropäische Zeit, als diese Mission ihr Ziel erreicht hat und Neil Armstrong sich mit den Worten verewigte: Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie wäre es, wenn es bei uns heißen könnte: Ein kleiner Schritt für einen Christen, aber ein großer Schritt für die Ewigkeit. Ein gesunder Mensch, der legt normalerweise so am Tag einige tausend Schritte zurück. Manche gehen davon aus, dass es teilweise 10.000 Schritte sind. Das kommt natürlich auch auf den Beruf an, was jemand hat. Aber wenn man das hochrechnet auf 70, 80, 90 Jahre, dann sind das mehrere Erdumrundungen. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass man einen kleineren Raum oder einen durchschnittlichen Raum so mit 10, 12 Schritten durchschreiten kann. Was wäre, wenn 10 Schritte Auswirkungen hätten auf die Ewigkeit? Was wäre, wenn ein kleiner Schritt von uns das Schicksal eines Menschen in eine ganz andere Richtung lenken würde? Ein kleiner Schritt, den wir auf einen anderen zumachen, wenn es dann heißt: Ein kleiner Schritt für einen Christen, aber ein großer Schritt für die Ewigkeit. Der Bestsellerautor Bill Hybels, der hat in einem seiner Bücher einmal so eine Geschichte geschildert von so einem ersten Schritt eines Christen. Da wird berichtet, da war ein Mann, ein Christ, der war eingeladen auf einer Party und traf da viele Leute, die er gut kannte, Freunde, und dann standen die da zusammen und haben da ein bisschen Smalltalk gehalten. Und weil er die Leute alle gekannt hat, hat ihm das natürlich auch viel Sicherheit gegeben. Das war eigentlich eine Wohlfühlatmosphäre. Und da war überhaupt kein Risiko, dass da jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und er hat ja auch allen Grund eigentlich da, mit diesen Leuten zu sprechen, die er kennt, und sich zu unterhalten. Und dann sieht dieser Mann aber auf dieser Party, dass da auf der anderen Seite in diesem Raum, dass da jemand steht, ein fremder Mann. Ein Mann, dem ein bisschen das Unbehagen, die Unsicherheit ins Gesicht geschrieben stand. Und dann hat dieser Christ seinen, so sage ich jetzt mal, seinen Wohlfühlkreis verlassen. Es war so eine innere Stimme. Eine innere Stimme: Geh doch rüber und begrüße diesen Mann freundlich. Und wer weiß, was sich ergibt. Der Christ hatte ja keine Ahnung, was daraus sich entstehen könnte, und keine Ahnung. Er war unsicher, wie reagiert er jetzt überhaupt. Aber er wollte einfach auch wissen, was Gott vorhat. Und deswegen hat er quasi auch seinen Wohlfühlkreis dort verlassen, diese Gruppe, diese Leute, die er sehr gut gekannt hat, und ist einfach ein paar Schritte rübergegangen zu diesem Mann, der fremd war, und hat einfach gesagt: Hallo, hat sich vorgestellt und Hallo gesagt. Und dann beschreibt Bill Hybels dann das ziemlich ausführlich, dass dann tatsächlich das dazu geführt hat, dass dieser andere Mann, hat sich herausgestellt, er war Muslim, und dass der dann aber Interesse hatte, sich mit dem Christen zu unterhalten. Und es haben immer wieder Treffen vereinbart, haben gesprochen über ihren Glauben. Und ganz am Ende dieser Geschichte war es dann tatsächlich so, wie in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, dass dieser Mann gesagt hat: Ich will auch an Jesus glauben, und er wurde Christ. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer Schritt für die Ewigkeit. Es gibt heute viele Möglichkeiten, wie Menschen natürlich in Kontakt kommen mit Gott. Die digitalen Kanäle, die sind immer wichtiger natürlich, soziale Netzwerke, Vorträge auf YouTube, Livestream, alle diese Dinge. Daneben gibt es natürlich auch seit einigen Jahren verstärkt ganz viele direkte Gotteserfahrungen. Und zwar hören wir das ganz stark aus Ländern, wo der christliche Glaube verboten ist. Aus dem Iran, aus Afghanistan, Pakistan, ganz vielen Ländern, muslimische Länder meistens, die ja, wo das nicht erlaubt ist, jetzt von Jesus öffentlich einzuladen und zu sprechen, da wird immer mehr berichtet, dass dort Leute in einem Traum, in einer Vision auf einmal Jesus sehen. Und Jesus ihnen Anweisungen gibt oder sagt, geh dorthin oder schau, dass du dieses Buch, diese Bibel bekommst oder schau diese Sendung oder das hier jenes an. Und so kommen Menschen zum Glauben. Es geht immer wieder letztendlich bei allem um Kontakte von Mensch zu Mensch. Egal wie es anfängt, es geht dann am Ende Kontakt von Mensch zu Mensch. Und das hat auch im letzten Jahr die veröffentlichte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung gezeigt. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, abgekürzt KMU6. Und da ist unter anderem Folgendes herausgekommen. Da schreiben die Leute, die diese Untersuchung gemacht haben, die Kirche spielt in der Wahrnehmung der Gesellschaft weiter eine Rolle. Hört. Die gesellschaftliche Reichweite kirchlicher Einrichtungen, Projekte, Angebote ist weiterhin groß. Was sinkt, ist die allgemeine Kirchlichkeit der Bevölkerung. Aber dann heißt es, mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland hatte in den vergangenen 12 Monaten Kontakt zu einer kirchlichen Einrichtung. Und im selben Zeitraum hatten 45% Kontakt zu einer Person, die in der Kirche tätig ist. Dazu zählen natürlich jetzt auch kirchliche Erzieherinnen, Mitarbeiter der Diakonie und so weiter. Aber das wird etwas deutlich, es braucht beides. Es braucht die digitale Kommunikation, aber es braucht eben auch diese Begegnung von Mensch zu Mensch. Und wenn man Menschen fragt, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen, dann sagen die meisten immer, ja irgendwo an einer Stelle, da kommt irgendein Christ vor, irgendjemand. Ein Christ, eine Christin, da hat jemand einen Schritt gewagt, da hat vielleicht auch jemand Hallo gesagt, hat mich begrüßt, ein paar Worte ausgetauscht, zu einer Veranstaltung eingeladen. Und so gibt ja Jesus am Ende seiner irdischen Mission seinen Jüngern einen Auftrag, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie halten alles, was ich befohlen habe, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das heißt, nicht das All, sondern alle Völker sind das Ziel. Nicht mit 25 Milliarden Dollar, sondern mit der Gegenwart und Kraft seines Heiligen Geistes rüstet er aus. Nicht der Mond, nicht der Mars, nicht irgendwelche Marsmännchen ist das Ziel, sondern der Nächste. Und die Erfahrung zeigt ja, dass es viel einfacher ist, viel leichter ist, dass man der Marsmission zustimmt oder der Weltmission, als der Mission zu unserem Nachbarn, Kollegen, Schulkameraden, alten Freunden. Und wie kommt das, dass uns das oft so schwer fällt? Vielleicht hängt es daran, dass wir zu viel voraussetzen. Wenn wir auch von unserer Vision sprechen, und jetzt kommt mal wieder eine Wiederholung, haben wir schon lange nicht mehr drüber nachgesprochen, nämlich wie ist eigentlich die Vision unserer Kirchengemeinde? Der Satz beginnt mit Ziel unserer Bemühungen ist es, dass möglichst viele Menschen in Öschelbronn eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden und ihm nachfolgen. Erinnert ihr euch? Ziel unserer Bemühungen ist es, dass möglichst viele Menschen in Öschelbronn eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden und ihm nachfolgen. Und vielleicht fällt es uns deswegen so schwer, weil wir nicht so richtig wissen, wie wir das anstellen sollen. Wie soll das eigentlich funktionieren? Oder weil wir zurückschrecken. Weil wir sagen, ich möchte nicht meinen Wohlfühlbereich verlassen, wo es so sicher und so kuschelig ist. Wenn ich da diesen ersten Schritt gehe, wenn ich da auf jemand anderes zugehe, wie reagiert er? Wenn ich nach dem Akzente-Gottesdienst nicht die ganze Zeit mit meiner Clique zusammenstehe, wenn ich nicht nur mit meinem Hauskreis beim Mittagessen im Gemeindehaus sitze, wenn ich offen bin, wenn ich auf jemanden zugehe, Hallo sage. Bevor Jesus seine Jünger auf die Mission gesandt hat, da hat er ihnen ja das Versprechen gegeben, hat gesagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Und das heißt, Jesus macht deutlich, Leute, es kommt nicht auf euer Bibelwissen an. Es kommt nicht auf die Bildung an. Es kommt nicht darauf an, wie begabt, wie redegewandt ihr seid, meinen Auftrag, sondern ich gebe euch die Kraft. Macht euch keine Sorgen. Der Heilige Geist ist mit euch. Und dazu haben wir ja auch jetzt vorhin schon aus dem Alten Testament diese eindrückliche, und nicht aus dem Alten Testament, sondern diesen Menschen gelesen aus der Apostelgeschichte, diesen Philippus und diesen Äthiopier, der auf dem Weg war, auf der Suche war, der einen Besuch gemacht hat in Jerusalem im Tempel, der viel Geld hatte. Denn man brauchte viel Geld, um so eine Rolle zu kaufen. Das war nicht wie so ein kleines Souvenir, sondern es war richtig eine teure Investition. Das konnten nur ganz, ganz reiche Leute sich leisten. Und wie dieser Mann dann da in Jerusalem war, im Tempel war, wie er diese Rolle gekauft hat, aus dem Alten Testament, Jesaja, und wie er dann da liest. Und wie dann eben dieser Philippus, ein Christ, ein Diakon, einer, der für Jesus unterwegs war, wie der so einen Impuls bekommt. Da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Und das ist das Interessante. Er bekommt einen Impuls, geh zu diesem Wagen, bleib in seiner Nähe. Und dann pass auf, was da geschieht. Und dann haben wir es ja gehört, am Ende dieser Geschichte, am Ende dieser Begegnung, lässt sich dieser äthiopische Hofbeamte taufen. Und das war das Bekenntnis, das Zeichen dafür, ja, ich gehöre jetzt auch, ich will auch zu Jesus Christus gehören. Und es geht nicht darum, dass man irgendwelche ausgefeilten Methoden hat und Strategien, damit Leute Christen werden, sondern es geht einfach darum, dass wir offen sind für diese Impulse des Heiligen Geistes. Dass wir hören, wenn der Geist sagt, geh, mach einen Schritt. Dass ich rede, wenn er sagt, und jetzt sag was. Dass ich schweige, wenn er sagt, halt den Mund. Dass ich abwarte, wenn er sagt, hab Geduld. Und dazu muss ich eben nicht erst die Bibel von hinten bis vorne kennen, da muss man nicht erst Theologie studieren und weiß, wie viele Schulungen absolvieren, sondern es geht einfach nur um diese Bereitschaft, auf diese innere Stimme zu hören und den Schritt zu tun. Und das heißt, wir können eben auch morgens das schon sagen und beten und sagen, Jesus, auch heute, ich will auf dich hören. Und wenn du etwas heute mit mir vorhast, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann lass mich das erkennen. Dann gib mir einen Impuls. Zeig mir, was ich tun soll, wo ich einen Schritt machen soll, was ich sagen soll, was ich tun soll. Führe du mich durch deinen Geist. Und das entlastet ungemein, wenn wir auf diesen Impuls des Geistes letztendlich hören. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo ein Pflichtprogramm absolvieren. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine Strichliste führen, sondern dass wir einfach offen sind und sagen, Herr, was willst du mir zeigen? Ich bin bereit. Zeig du mir, was du heute mit mir vorhast. Ich will offen sein. Und dann will ich die Ergebnisse Gott überlassen. Natürlich wäre das toll, wenn jeder Kontakt so enden würde am Ende, jetzt wie bei diesem Philippus und bei diesem Hofbeamten oder wie in dieser Geschichte von Bill Hybels, dass da quasi am Ende dann ein Mensch dann sagt, ja, ich will auch an Jesus glauben, ihm vertrauen. Aber das wird eher die Ausnahme sein. Wir müssen es einfach akzeptieren, dass der Geist uns aufträgt, einen Schritt zu tun. Und das ist ja wie so die Bearbeitung eines Bodens, landwirtschaftlich oder Garten. Ja. Manchmal habe ich vielleicht die Aufgabe, mit der Hacke einfach mal so ein Stück weit von dem harten, verkrusteten Boden einfach aufzuhacken. Das ist meine Aufgabe. Oder vielleicht bin ich der, der dann sät, der das Wort Gottes aussät, Bibelwort, irgendwas weitergibt. Vielleicht bin ich der, der gießt. Ja? Und ab und zu darf ich auch dann der sein, der am Ende dann das Ergebnis sieht, der dann die Früchte pflücken darf. Ob wir als einen Menschen am Anfang oder am Ende seiner Suche nach Gott helfen, das ist gar nicht entscheidend, sondern dass wir einfach unseren Teil beitragen auf der Mission Gottes mit einem Menschen. Ein kleiner Schritt für einen Christen, aber ein großer Schritt für die Ewigkeit. Es gibt in unserer Kirchengemeinde eine Projektgruppe Gottesdienst. Und diese Projektgruppe Gottesdienst, die hat sich schon getroffen und hat einfach darüber nachgedacht, wie sollten und wollen wir auch die Gottesdienste bei uns weiterentwickeln. Und da war bei all den Überlegungen und Ideen, stand so eine Überschrift drüber, wir möchten die Willkommenskultur quasi stärken. Dass Menschen sich willkommen fühlen, wenn sie kommen. Sie sollen willkommen sein, gesehen, wahrgenommen. Und diese Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wo ich vorhin gesagt habe, vom letzten Jahr, die hat gezeigt, es gibt Top 4 Anlässe, warum Menschen zum Gottesdienst gehen. Top 4 Anlässe. Erster Anlass, Kasualgottesdienste. Also das sind bei bestimmten Gelegenheiten, ist klar. Ne? Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Bestattung und solche Dinge. Das sind Goldkonfirmation, das sind solche Kasualen zu bestimmten Anlässen. Dann zweitens, warum kommen Leute? Gottesdienste an hohen Feiertagen. Kennen wir natürlich ja auch, ne? Heiligabend und so weiter. Dann drittens, Gottesdienste mit Musik. Wenn natürlich hier jemand singt, spielt, vielleicht gar sogar irgendein Musikverein oder so, dann kommen umso mehr Leute. Und viertens, Familiengottesdienste, gerade Kindergarten und so. Also das hat dieses wissen wir alle auch, natürlich ist bei uns genauso. Aber jetzt ist was wichtig. Wenn die Leute kommen, die sonst nicht kommen, bei Taufen, bei Konfirmationen, Erntedank und so weiter, Familiengottesdienste, dann ist es natürlich wichtig, dass auch wir, und mit wir meine ich jetzt die, die regelmäßig in Gottesdienst kommen, dass wir auch an diesem Sonntag da sind, auch bei der Konfirmandenvorstellung da sind, auch da sind, wenn hier der Kindergarten Erntedank-Gottesdienst feiert, wenn Taufe ist. Und das heißt dann eben auch, und da müssen wir uns immer wieder das klar machen, auch wenn an diesem Sonntag dann nicht meine Lieder gesungen werden, sondern vielleicht ein paar Kinderlieder. Auch wenn an diesem Sonntag nicht meine Lieblingsthemen behandelt werden, wenn es nicht eine Predigt von 20, 30 Minuten gibt, sondern eine von 5 Minuten. Auch wenn ich kein Kind im Kindergarten habe, keinen Konfirmanden in der Familie, ich bin trotzdem da, um nämlich genau auch für die, die kommen, einfach ein Gegenüber zu sein. Es geht um Begegnungsmöglichkeiten. Dass, wenn Leute, die mal da sind, dass die auch jemanden sehen und sagen, aha, der wohnt ja auch in meiner Straße, den kenne ich ja auch von dort und dort. Und dass wir sagen, hallo, schön, dass Sie da sind. Und das ist doch viel einfacher, als wenn wir quasi im säkularen Berufsalltag versuchen, Leute auf den Glauben hin anzusprechen. Und dieses Projektteam Gottesdienst hat darüber nachgedacht und hat überlegt, wie können wir diese Willkommensstruktur und diese Willkommenskultur etwas verstärken. Und da gab es dann einige Ideen, ich nenne jetzt mal so ein paar Dinge. Wir haben gesagt, also das Erste war, das habe ich jetzt schon gesagt, das Erste ist, wir müssen uns immer wieder als Gemeinde klar machen, wenn die Leute kommen, dann sollen die nicht unter sich sein, sondern dann sollen sie die Gemeinde sehen. Und das sind wir, dann müssen wir auch da sein. Und das Zweite, dass wir gesagt haben, wenn die Liturgen und die Moderatoren dann an diesen Gottesdiensten ihren Dienst haben, dass sie dann ganz besonders nochmal darauf hinweisen und einladen, nach dem Gottesdienst ins Gespräch zu kommen. Und wir haben ja da meistens auch Möglichkeiten. Ja, nächsten Sonntag nach Akzente gibt's so Fingerfood, wo man einfach noch ganz zwanglos ein bisschen miteinander zusammenstehen kann und miteinander sprechen kann. Oder die Kaffee-Ecke. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Und das möchte ich jetzt einfach mal, ihr werdet jetzt natürlich gleich sauer sein, sagen, es kommt ja vom Urlaub und es gibt schon gleich eine auf den Deckel. Aber ich sage jetzt was für an die Älteren. Ich bitte euch, dass auch ihr, wenn das möglich ist, nicht wirklich da Punkt schlagt nach dem Gottesdienst, sagt, jetzt muss ich nach Hause meine Spätzle reintun. Sondern dass auch ihr da seid und den Leuten mit Leuten. Wenn, gerade wenn Konfirmanden eingeführt werden, da kommen Großeltern mit. Das ist ihre Generation. Und es ist doch gut, wenn sie dann da sind und ihr da seid und mit denen sprecht. Da kann ich keinen 16-Jährigen hinschicken und uns Hallo sagen lassen. Und deswegen einfach nur eine Bitte, ja. Egal ob jung oder alt, dass wir das einfach diese Chancen auch ein bisschen nutzen. Und dass wir diese Einladung auch immer wieder aussprechen. Wir haben auch gesagt, bei solchen Gottesdiensten wollen wir auch die Einladung aussprechen, dass wenn jemand sagt, ich will vielleicht mehr Infos über eure Gemeinde und Angebot, dass man sagt, dann komm da hinten an die Kaffeeecke oder komm vielleicht irgendwo an den Büchertisch und da ist jemand und der kann deine Fragen beantworten. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch noch gesagt, vielleicht wollen wir auch noch, ist das auch das noch so eine Aufgabe für uns, dass wir vielleicht sogar so ein richtiges Willkommensteam noch aufbauen. Das heißt, Leute finden, die sagen, es fällt mir leicht, mit fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich gehe gerne auf andere zu. Das kann nicht jeder. So wirklich auf jeden zugehen, ja. Aber manchen Leuten fällt es ganz leicht. Also sagen vielleicht, dass wir auch solche Leute haben und die dann wirklich an diesen Gottesdiensten, ja, so Taufgottesdienste und Erntedankgottesdienste und Akzentegottesdienste, die dann wirklich da sind, sagen, ja, und jetzt gehe ich wirklich. Und heute gehe ich nicht zu denen, die ich kenne, sondern zu denen, die ich nicht kenne. Das sind so Ideen, wo wir einfach so weiter auch drüber nachdenken, wie kann das sein. Falls jemand von euch den inneren Ruf spürt und sagt, kann ich mir vorstellen, dann einfach uns ansprechen, Kirchengemeinderat, mich, den Paul, wir werden da weiter drüber nachdenken. Und wir wollen auch, das haben wir auch gesagt in diesem Zusammenhang, vielleicht auch künftig noch ab und zu mal im Gottesdienst bestimmte Kreise hier vorstellen, Hauskreise, andere Kreise, und zwar solche Kreise, die sagen, wir sind offen für Neue. Wir freuen uns, wenn neue Menschen zu uns kommen, dass wir das einfach auch vorstellen. Wir alle, wir dürfen teilhaben an Gottes großer Mission. Geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Und alle Völker, die bestehen ja letztendlich, wenn man das jetzt immer weiter runtergeht, immer aus einzelnen Menschen. Und deswegen jetzt zum Schluss der Predigt möchte ich einfach, dass wir uns einen kurzen Augenblick Zeit nehmen, um nachzudenken. Und zwar über, zunächst mal über drei Fragen. Sie sind auch hier eingeblendet. Welche Person legt mir Jesus aufs Herz? Und dann gibt es vielleicht ein, zwei Menschen, für die ich jetzt anfange, treu zu beten. Und wo sollte ich vielleicht einen ersten Schritt machen? Und wir werden jetzt dann auch gleich, Herr Weiß wird mit der Orgel, ein bisschen Musik spielen dazu, wird drüber nachdenken. Und jetzt noch eine Ergänzung. Vielleicht haben Sie jetzt auch heute Morgen bei dieser Predigt gedacht oder hast du gedacht, ich stehe, wenn ich jetzt mir anschaue, Philippus und diesen äthiopischen Hofbeamten, ich kann mich eigentlich eher mit diesem Hofbeamten identifizieren. Ich bin noch auf der Suche, ich bin auf dem Weg. Ich habe es noch nicht gefunden, aber ich suche. Dann kann der erste Schritt anders aussehen. Dann kann der erste Schritt darin bestehen, dass du eine Entscheidung triffst und dass du sagst, dann will ich jetzt einfach mal die nächsten Wochen, Monate, so häufig wie es geht, hier im Gottesdienst sein und mal sehen, was passiert. Und dann will ich zu Gott sagen, Jesus, wenn es dich gibt, wenn du mich liebst, dann lass mich dich erkennen, gib mir irgendwie ein Zeichen, lass mich oder führe mir die richtigen Leute in den Weg. Und vielleicht, wenn Sie oder wenn du merkst, ich bin wie dieser Hofbeamte dort am Ende dieser Fahrt mit dem Philippus, dann kann der erste Schritt sein, dass du sagst, ja, Jesus, ich öffne mein Herz. Ich will dir vertrauen, ich will zu dir gehören, ich will an dich glauben. Jesus, komm in mein Leben, vergib meine Schuld, nimm mich an als dein Kind. Mach den ersten Schritt. Lasst uns in keinem Moment über diese Fragen nachdenken.
Thank you.
Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Deshalb denkt daran, ein kleiner Schritt für einen Christen, aber ein großer Schritt für die Ewigkeit. Und alle Schrittmacher sagen Amen.